Hallo und herzlich willkommen zu Projekt Chaos, der Filmpodcast. Der Name ist Programm. Ich bin der Patrick und mit mir dabei, wie immer, ist der Jakob. Servus, Jakob.
Hallo.
Alles gut bei dir, Jakob?
Alles wunderbar. Ich habe schon überlegt, ob wir heute rückwärts einsprechen sollen, das Intro. Aber ich denke, angesichts der Kompliziertheit des Films, sollten wir das lassen. Das wird auch schon vorwärts gesprochen. Schwierig genug heute, oder?
Ja, da hast du auf jeden Fall schon mal die richtigen Worte gefunden. Es wird kompliziertes Unterfangen, diesem Film in irgendeiner Weise linear und gut verständlich heute eine Review zu verpassen, aber wir werden unser Bestes geben. Ich würde da jetzt auch gar nicht lange rumfackeln, weil wir wissen ja, Tenet ist ein Film, der ist heiß ersehnt worden. Es ist ein Film, wo die Leute was zu wissen wollen, den Leute sehen wollen, worüber Leute reden wollen. Weil er ja auch der erste große Blockbuster dieses Jahr im Kino ist, weil durch die Corona-Krise wurden ja die meisten Kinos erstmal auf Eis gelegt und dementsprechend wurden auch die ganzen Filmproduktionen auf Eis gelegt und es war eigentlich klar, dieses Jahr wird kein großer Film herauskommen, aber Christopher Nolan hat es geschafft, seinen Film Tenet tatsächlich durchzuschleusen und in die Kinos zu bringen. Und ich würde sagen, aufgrund dessen, dass dieser Film von einem Regisseur gemacht wurde, dessen Name ja nicht unbedingt unbekannt ist, würde ich erstmal sagen, wir klären vielleicht mal von vornherein, wie stehen wir denn eigentlich zu Christopher Nolan und seinen Filmen, zu seinem Stil? Denn ich denke, das wäre relativ wichtig zu wissen für unsere Zuhörer, um einzuordnen, wie und warum wir Tenet jetzt so bewerten, wie wir ihn jetzt bewerten werden. Von vornherein ist schon mal gesagt, sowohl Jakob als auch ich wissen noch überhaupt nicht, wie der andere den Film findet. Wir sind separat ins Kino gegangen, keiner weiß, wie das Kinoerlebnis war. Deswegen wird das heute hier eine komplett spontane Folge indessen, dass wir insofern nicht vorbereitet sind, was der andere denkt. Aber jetzt erstmal, Jakob, die Frage an dich. Wie stehst du denn zu Christopher Nolan und seinen Film?
Also ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen, aber ich bin doch schon ein großer Anhänger seiner Filme. Vor allem in früheren Zeiten, wo man sich das erste Mal tiefer mit dem Medium Film befasst, war Christopher Nolan immer für mich Anlaufstellen, wenn es darum geht, ganz großes Kino irgendwie zu verfolgen. Dann begleiten mich Filme wie The Dark Knight halt, seitdem ich bewusst Filme rezipiere. Und das sind für mich immer ein Event, wenn jetzt ein Film in die Kinos kommt. Und seit The Dark Knight Rises habe ich seine Werke halt auch immer im Kino sehen können und bin dementsprechend immer gespannt und freue mich auf die Filme. Insgesamt also ein großer Liebhaber, aber inzwischen und mit keine Ahnung wie vielen Filmen, die ich inzwischen auch gesehen habe, muss ich sagen, dass die Begeisterung ein bisschen abebbt. Ich sehe mehr auch die Schwierigkeiten und die Probleme, die mit Nolan verbunden sind. Ja, aber wie gesagt, bin trotzdem eigentlich immer sehr gespannt und sehr gehypt, wenn, ja, tatsächlich auch gehypt, wenn ein neuer Film kommt. Und insgesamt muss ich sagen, finde ich keinen seiner Filme schlecht. Es geht bis auf sein Erstlingswerk zurück. Und selbst der von echt gehasste The Dark Knight Rises hat bei mir einen Platz in meinem Herzen. Und ja, ich mag jeden seiner Filme und dementsprechend gespannt war ich eigentlich auch jetzt. Wie sieht das insgesamt bei dir aus, wenn du auf sein filmisches Schaffen zurückblickst?
Ja, Christopher Nolan und ich haben wahrscheinlich ein ähnliches Verhältnis wie du. Es ist auch so, dass Christopher Nolan für mich immer so eine Art Einstiegsdroge war in das Thema Film, weil Christopher Nolan für mich eigentlich ganz klar der Regisseur ist, den ich einfach als Blockbuster-Regisseur mit Gehirn bezeichnen würde. Weil er ist jemand, der macht jetzt an und für sich keine Filme, die wirklich emotional oder auch zumindest in mancher Hinsicht thematisch wahnsinnig komplex sind. Also sie sind nicht mal unbedingt wahnsinnig komplex in dessen, dass sie irgendwelche bestimmten Aussagen über unsere Realität treffen oder so, sondern das sind Werke, die sich ihre eigene Welt aufbauen, ihre eigene Realität aufbauen und in dieser Welt passieren Dinge, die Christopher Nolan passieren lassen will. Aber das passiert halt immer auf einer Ebene der Unterhaltung, immer auch auf Ebenen der Action. Also Christopher Nolan ist vor allem dafür bekannt, sehr unterhaltsame Filme zu machen. Und so habe ich seine Filme bisher eigentlich auch sehr oft rezipiert. Das sind verdammt große, beeindruckende Projekte, die wirklich in ihrer Begabtheit und in ihrer Kompetenz, wie da mit filmischem Handwerk umgegangen wird, wirklich beeindruckend. Insbesondere Inception fällt mir da ein, der von den Production Values wirklich wahnsinnig beeindruckend war, von den Sets, von den Ideen. Aber ich habe auch meine Probleme mit Christopher Nolan, weil ich Christopher Nolan tatsächlich vorwerfen würde, er ist, wie ich schon erwähnt habe, er ist kein wirklich geistreicher Regisseur in dessen, dass seine Filme so clever sind, wie es vor allem seine teilweise, und darauf werden wir in diesem Podcast auch noch definitiv zu sprechen kommen, seine teilweise katastrophale Fanbase, die in seinen Filmen immer so eine zweite Kirche reinlesen, wo man dann Sachen hört wie, ja, Inception, Interstellar, das sind Filme, die haben meinen Geist erweitert und das sind so unfassbar clevere Filme. Und Leute, die diese Filme nicht als clever empfinden, das sind einfach nur Leute, die die Filme nicht verstanden haben, und da werden halt immer direkt die Kritiken, werden direkt einfach outgesourced und werden zur Seite geschoben, wo es immer nur heißt, ja, wer Christopher Nolan nicht feiert, der hat einfach die Filme nicht kapiert. Ich würde sagen, ich habe jeden Christopher Nolan-Film sehr, sehr gut verstanden und trotzdem habe ich meine Probleme mit ihm. Da Christopher Nolan immer dieses Problem hat, dass seine Figuren wahnsinnig unnatürliche Expositionsmaschinen sind. Also für Leute, die nicht unbedingt wissen, was Exposition ist sozusagen das, was in jedem Film sozusagen ein notwendiges Übel ist. Wenn eine Welt aufgebaut wird, wenn Regeln für eine Welt aufgebaut werden, muss Exposition geäußert werden. Das heißt, die Welt muss erklärt werden. Und bei Christopher Nolan ist das halt so, seine Filme bestehen zu besonders großen Teilen aus Exposition. Und das ist in manchen Filmen manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimm. Ich muss sagen, Memento, Prestige, die Batman-Filme, da hatte ich eigentlich nie ein wirklich großes Problem damit. Ich finde diese Filme eigentlich alle wahnsinnig unterhaltsam und auch wahnsinnig clever geschrieben und vor allem wahnsinnig clever geschnitten. Ich finde, Christopher Nolan ist nicht unbedingt ein verdammt guter Regisseur, dass er seine Filme wahnsinnig gut Regie führt, sondern er ist ein verdammt cleverer Editor, sodass seine Filme immer ein unglaublich gutes Pacing haben. Das kann ich wirklich bei jedem Christopher Nolan-Film sagen, dass sie alle ein gutes Pacing haben. Aber bei Christopher Nolan hat sich was angebahnt bei mir. Nämlich ab Interstellar, finde ich, wurden seine Filme kontinuierlich immer schwächer. Und das fing schon mit Interstellar an, ein Film, bei dem ich sagen würde, der wahnsinnig bildgewaltig ist, der mir aber in seiner unglaublichen, ja, in seinem unglaublichen Anspruch, so wissenschaftlich akkurat zu sein und mit so viel Exposition zugekleistertem Skript aufzuwarten tut, dass ich mir wirklich denke, bei dem Film wirklich schon denke, oh, langsam fängt Christopher Nolans Fassade an zu bröckeln, weil ich muss sagen, seine Filme davor waren immer wie so perfekt verpackte Geschenke. So, du hast nicht wirklich hinterfragt, wie das Ding funktioniert. Du hast einfach gesehen, der Film funktioniert als Unterhaltungsfilm wahnsinnig gut und deswegen hinterfrage ich das einfach erstmal nicht. Aber Interstellar hat sich schon gezeigt, aha, Christopher Nolan ist vielleicht doch ein bisschen artifizieller in seiner Art, Filme zu machen, als ich es vorher, ja, dachte, dass es so ist. Und dann hat sich das bei Interstellar schon angebahnt und dann wurde es für mich persönlich ganz, 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 ganz schrecklich dann bei Dunkirk, ein Film, den ich wirklich ganz, ganz furchtbar finde, den ich im Kino auch wirklich, wo ich wirklich schockiert aus dem Kino kam, weil das ein Film war, der so leer war, der wirklich einfach nichts zu erzählen hatte, keine Figuren aufzuwarten hatte, der eigentlich für mich nur ein, ja, 120-minütiger Trailer war für irgendwelche Militärwerbeclips oder so. Aber das hatte mit Kino für mich nichts mehr zu tun. Und da hat sich Christopher Nolan von mir schon komplett abgekapselt und ja, dementsprechend skeptisch bin ich jetzt in Tenet reingegangen und habe diese Trailer schon gesehen und dachte schon so, uff, okay, das wird jetzt wahrscheinlich mal wieder so ein bisschen Inception mit wahnsinnig vielen Regeln, die aufgebaut werden und irgendwelchen Zeitreise und irgendwelchen Zeitebenen, die hier vermixt werden. Weswegen ich schon äußerst skeptisch an die Sache rangegangen bin. Und ja, jetzt steht natürlich die Frage im Raum. Jakob, wie hat dir Tenet denn jetzt gefallen?
Also, weil du Interstellar gerade nochmal angesprochen hast, da hatte ich nämlich, glaube ich, ein anderes Problem mit dem Film, was an einer Schwäche des Regisseurs liegt, die ich finde jetzt auch in Tenet wieder bemerkbar ist. In Interstellar hatte ich ein Problem damit, dass es gegen Ende hin versucht wird, eine enorm große Emotionalität zu erzeugen. Also, dass das Ende als wahnsinnig dramatisch, als sehr traurig in wird und das alles mit einem epischen Ausmaß. Das hat für mich allerdings in Interstellar aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Zum einen, dass das Ganze so ein bisschen patriotischen Unterton hat. Zum anderen aber, dass ich die Figuren nicht besonders tief empfunden habe und in ihrer Funktionalität eigentlich fast austauschbar angesehen habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwäche, die Nolan halt hat, weil er sich auf so eine Ideenkonstrukt zurückbeziehen möchte, weil er so einen fixen Gedanken, eine clevere Idee hat, um die er eine epische Geschichte stricken möchte, dass seine Figuren ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und um das Ganze jetzt die Brücke zu schlagen zu Tenet, hatte ich auch ein Problem ganz groß wahrgenommen in Tenet, wo mir die Figuren wieder in ihrer Austauschbarkeit vollkommen egal waren. Es war eine fulminantes Actionfeuerwerk als Action-Thriller, als Agenten-Thriller mit Sci-Fi-Elementen, das mich allerdings auf emotionaler Ebene erstmal komplett kalt gelassen hat und mich andere dazu aber mit diesem Ideenkonstrukt, das der Film verfolgt, wo auf jeden Fall Gehirnschmalz für drauf ging, um dieses Konstrukt zu entwickeln, kalt gelassen hat. Aber leider sagen, es ist einfach zu verwirrend für mich gewesen, sodass diese ganze Action, die ja mega geil aussieht, die echt krasse Bilder und krasse Set-Pieces vorbringt, so ein bisschen in der Leere stehen lassen hat, weil ich nie eigentlich gerade hinaus. Es sind wahnsinnig viele kleine Heists, die aufeinander folgen. Also hier ein Heist, da müssen wir da einbrechen und so weiter und so fort. Doch in der Überkomplexität an verschiedenen Namen und an der Geschwindigkeit und in diesem expositorischen Drang, den der Film wirklich mit einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit nach vorne peitscht, bin ich so ein bisschen desorientiert und dann irgendwann ja, erstmal mit Abstand. Ich habe Abstand zu diesen ganzen Action-Szenen gewonnen, konnte mich nicht richtig in ihnen verlieren und blicke am Ende auf diesen Film total verwirrt zurück, weil ich gemerkt habe, hier steckt wahnsinnig viel drin, aber ich konnte null damit anfangen, weil ich es einfach nicht gecheckt habe, weil es zu viel war und weil die emotionale Tiefe nicht entsteht, weil die Charaktere zu flach sind. Und am Ende bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht von diesem Werk, von dem ich mir echt was Großes wie Inception erhofft habe, weil es auf dem Papier nach einem Film klang, auf den ich mega Bock habe, weil er inhaltlich eigentlich Dinge anspricht, die mich total abholen. Zeitreise, komplexe Struktur, clevere Struktur und ausgefallene Setpieces. Allerdings insgesamt, ich bin ein bisschen enttäuscht, hatte trotzdem meine vergnüglichen Momente mit diesem Film. Aber ja, insgesamt ein wenig ja, enttäuscht muss ich zurückblicken auf diesen Film und will jetzt natürlich erstmal wissen, bei dir ist es ja kaum eine Enttäuschung, wenn der so kalt gelassen hat wie Dunkirk, aber bist du regelrecht wütend von diesem Film? Bist du angepisst? Findest du ihn komplett kacke oder konntest du ihm tatsächlich auch, so wie ich, dann doch noch einige spaßige Momente ent
Also ohne damit jetzt komplett über Bord springen zu wollen und ohne jetzt ja gewollt anecken zu wollen, also das ist jetzt wirklich nur meine ganz ehrliche Meinung.
Darum geht's.
Tenet hat wirklich verdammt Glück, dass wir die absolute Hassfilme-Folge schon aufgenommen haben.
Oh,
Also
ja.
ich muss wirklich sagen, ich finde Tenet ist, also für mich da war das ein filmisches Desaster einer ganz anderen Ordnung, bei der ich sagen würde, gib mir die Möglichkeit, in Tenet reinzugehen oder in Transformers 5. Ich gehe jederzeit in Transformers 5 rein. Also ich habe das nochmal extra nachgegoogelt, weil ich mich dem vergewissern wollte, dass das auf jeden Fall auszuschließen ist. Ich habe nachgeschaut, Christopher Nolan ist erst 50 Jahre alt. Das heißt, die Ausrede, dass er eventuell senil geworden ist, zählt hier nicht. Denn dieser Film ist für mich ein absolutes Katastrophenwerk gewesen, indessen, dass ich wirklich sagen muss, ich war nach sage und schreibe 10, 15, 20 Minuten spätestens, habe ich diesen Film wirklich nur noch ertragen. Ich habe nichts, also wirklich mal absolut gar nichts mehr verstanden, was in diesem Film überhaupt passiert. Und ich finde, Tenet ist wirklich so die absolute Ausgeburt von all diesen Schwächen, die man Nolan über die Jahre durchaus hätte ankreiden können. Das heißt, zu viel Exposition. Zu viel Gedankenkonstrukte, zu wenig Emotionen, zu schnell erzählt, zu wenig atmen lassen der Welt. All das, was Nolan so in Ansätzen als Probleme in seinen Filmen davor hatte, was sie in meinen Augen nicht so stark hatten, weil sonst hätte ich die Filme nie so gut gefunden. Ich finde, alle diese Filme waren immer noch im Rahmen. Das waren einfach seine Trademarks, aber es waren keine Probleme. Tenet ist wirklich einfach praktisch das komplette, die komplette Explosion von all diesen Schwächen in jeglicher Hinsicht. Ich finde, dieser Film ist total wirr, ist vollkommen schrecklich erzählt, ist absolut katastrophal geschnitten. Es wird einfach von Schauplatz zu Schauplatz geschnitten, ohne irgendwelchen Kontext, wo, was, warum wir gerade wo irgendwo sind. Ich finde dieses Konzept mit diesem, mit diesen komischen Invertieren und wie das Ganze sich da irgendwie nennt, dass irgendwie die Zeit, dass die Zeit irgendwie, dass wir Sachen aus der Zukunft in die Gegenwart reinholen können und was weiß ich noch. Dass es einfach so ein Show-off hat, überhaupt keinerlei Substanz in irgendeiner Weise. Es ist einfach nur dafür da, um Leuten das Gefühl zu geben, sie sehen ein komplexes Werk. Aber für mich ist dieser Film wirklich einfach wie so eine Blaskapelle, die einfach nur mega laut spielt, aber absolut überhaupt keinen einzigen Ton trifft. Es ist einfach nur, vielleicht werden es die Leute gut finden, weil es einfach nur dröhnt. Und dieser Film ist einfach für mich eine absolute Mogelpackung. Da ist einfach nichts drin. Es ist die pure Leere. Und ich habe wirklich mich gelabt in dem Kino, wann dieser Film endlich zu Ende ist, weil ich schon nach 10, 15 Minuten ist mir so der Schädel explodiert, weil nur Exposition-Dialoge, nur Erklärung, nur Erklärung, nur Erklärung. Ich habe wirklich mich gefühlt, als würde ich eine Gebrauchsanweisung lesen oder wie in irgendeiner Vorlesung, die schon nach 10 Minuten, wo man sich schon denkt, okay, ich bin hier schon längst raus, aber ich muss jetzt hier einfach sitzen bleiben, weil ich nicht die 15 Leute, die neben mir sitzen, bitten will, aufzustehen, damit ich rausgehen kann. Es
Das
war
sind
wirklich
die.
für mich ein absolutes Desaster in wirklich jeglicher Hinsicht. Und ich muss wirklich sagen, wenn der Soundtrack nicht ordentlich wäre, die Bilder natürlich zweifelsohne kompetent gemacht sind, aber das ist für mich ehrlich gesagt keine Leistung bei 230 Millionen Dollar Budget. Und wenn die Schauspieler nicht einigermaßen, also die Schauspieler sind gut, aber ohne diese ganzen leichten Zugaben muss ich wirklich sagen, wäre dieser Film für mich wirklich eine 1 von 10, weil ich habe in diesem Film, ich saß in diesem Film, habe einfach nicht verstanden, warum ich das gerade gucken muss. Ich habe keine Ahnung für irgendwas gehabt, keinerlei Gefühl für die Action, für die Figuren, für die Geschichte. Ich bin einfach in diesen ganzen Expositionsdialogen, habe ich mir wirklich irgendwann nur gedacht, wirklich, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, das hier überhaupt zu verstehen. Christopher Nolan will einfach nur, und da würde ich gerne mal diese Szene referenzieren, wo diese eine Wissenschaftlerin zu dem Protagonisten, der ja im wahrsten Sinne des Wortes im Film so genannt wird, wo zum Protagonisten gesagt wird, versuchen Sie es nicht zu verstehen, Sie müssen es fühlen. Und das ist für mich einfach die absolut widersprüchlichste und bigotteste Aussage, die Nolan in diesen Film hätte reinschreiben können, weil diesen Film kann man nicht fühlen, weil einfach alles nur mit Exposition zugekleistert ist. Und ganz ehrlich, wenn du willst, dass ich den Film nur fühle, dann hör auf, mich so voll zu labern. Und deswegen war dieser Film für mich einfach nur ein absoluter Kopfschmerz, bei dem ich mir einfach schon relativ früh dachte, ja, Nolan, ganz ehrlich, mach, was du willst, aber ich gehe hier nicht mehr mit. Ich habe keinen Bock mehr. Wenn du mich hier nur zulabern willst, bitte, ich habe keine Lust. Das macht einfach keinen Spaß mehr.
Also ich musste während des Films zwischenzeitlich an die Eröffnungssequenz denken, die an ein großes Action-Set-Piece in einer Oper angelegt ist. Also dort findet eine Geiselnahme statt mit mehreren 20 stark bewaffneten Geiselnehmern oder so. Man startet diesen Film ohne Ahnung, worum es geht und weiß auch nicht genau, wozu die Action führt. Allerdings kommt das CIA-Team dann an und versucht, das Ganze zu retten. Jetzt ist der spannende Punkt. Währenddessen sitzt das ganze Publikum sitzt und soll sich nicht bewegen, weil sie sonst von den Geiselnehmern erschossen werden. Die CIA benutzt nun Gas, damit alle Leute einschlafen in diesem Raum. Und ich fand, das ergibt ein ziemlich konträres und spannendes direkt zu Beginn des Films, denn alle Leute schlafen ein in diesem Publikum. Auf diesen ganzen Stühlen sitzen bestimmt 200, 300 Menschen, die schlafen, die nicht mitkriegen, wie um sie herum allerdings gerade wild geschossen wird, Explosionen, invertierte Schüsse sich zurück in Waffen manifestieren und links und rechts alles explodiert. Und ich musste während des Films, nach 20, 30, 40 Minuten, musste ich unweigerlich an diese Szene zurückdenken, weil ich mich sehr mit gefühlt habe. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich gerade ein eingeschläfertes Publikum, das um sich herum wahnsinnig viele Explosionen, wahnsinnig viele Schüsse und alles ringsherum Explodierende wahrnimmt, dabei aber alle eigentlich auf Durchzug gestellt bin, im Schlafenden, nichts verstehend, weil genauso wie dieses Publikum haben wir nicht die Möglichkeit, gerade diese Action sinnmäßig zu verfolgen, weil wir eigentlich schlafen, weil wir eigentlich nicht irgendwie die Möglichkeit kriegen, zu verstehen, um was es diesem Film eigentlich in diesen nacheinander sequenzierten Action-Set-Pieces gehen soll. Also, da muss ich dir in deinem Hass zumindest, ich will ihn nicht so stark wiedergeben, weil ich doch sehr viel Spaß daran irgendwie trotzdem hatte. Aber ich muss dir zumindest mit der Begründung, warum du so negativ rezipierst, muss ich dir recht geben, weil es ist wirklich inhaltlich und dramaturgisch echt eine wild unnachvollziehbare Baustelle, die da irgendwie aufgestellt wird und wohin diese ganze Reise geht, zu verfolgen anhand von einzelnen Gesprächen, echt eine wahnsinnig schwierige Aufgabe ist. Und dann kommt es tatsächlich und gipfelt es in diesem Gespräch, wo sie mit der Wissenschaftlerin, wo Washington mit der, also der Schauspieler Washington mit der Wissenschaftlerin versucht, so ein bisschen, wie du sagst, Regelwerk dieses Films zu klären. Und dann aber am Ende die Pointe kommt, versuch es gar nicht erst zu verstehen, du hast keine Chance, es zu verstehen, du sollst es fühlen. Und das ist halt, wie du schon sagst, der Film gibt viel zu fühlen. Er lässt einen mehr oder weniger kalt, weil er eben in seiner charakterlichen Tiefe sich gar nicht erst die Mühe gibt, uns irgendetwas zu fühlen zu geben. Wir haben den Protagonisten, der wortwörtlich der Protagonist, also er wird nicht angesprochen als Protagonist, aber er hat keinen Namen, er ist austauschbar. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, wieso Nolan diese offensichtliche Schwäche seines Films auch noch so penetrant in den Vordergrund stellt. Wieso er sagt, okay, guck mal, wie austauschbar unsere Figur ist, guck mal, wie hintergrundlos und antriebslos unsere Figur ist. Wir nennen sie einfach den Protagonisten und geben ihr dadurch auch noch auf formaler Ebene kein Greifpunkt, keine aneckenden Charaktermerkmale. Da muss ich dir auf jeden Fall schon mal erstmal zustimmen.
Du hast es, ja, du hast es sehr, du hast, dieser Vergleich mit diesem Publikum am Anfang ist wirklich perfekt, weil es ist wirklich, ich habe das einfach noch nie in einem Film so gehabt, dass ich da wirklich drin sitze und nicht keinen Spaß habe, weil mich das ankotzt, was ich da gerade sehe, sondern ich verstehe es einfach nicht. Ich kapiere überhaupt nicht, wie ich irgendwas einzuordnen habe, was hier passiert. Also der Punkt ist, wenn Leute darüber reden, dass Inception ein so wahnsinnig komplizierter Film sein muss oder ist, dann muss ich wirklich sagen, Leute, guckt euch den Film noch mal an. Der ist so wunderbar linear, super erklärt und du
Nach dem
kannst.
ersten Mal sehen kann ich diese Aussage voll und ganz verstehen, aber spätestens, wenn man sich ihn ein zweites Mal ansieht, bin ich da bei dir. So kompliziert ist es nicht. Es ist einfach nur viel. Es ist viel und zu schnell. Aber
Ja, aber es
das
ist
ist keine Komplexität.
ja, aber es ist trotzdem total sauber erklärt. Also du kannst mit der Action mitfühlen. Du hast vor allem, und jetzt kommt der Punkt, du hast einen emotionalen Kern mit Leonardo DiCaprio und Maria Cotillas Liebesgeschichte. Das heißt, die Geschichte hat irgendeine Fallhöhe. Aber was sehen wir hier? Irgendwelche kompletten No-Names, die irgendwelche Heists ausführen für irgendwelche Organisationen, die nie erklärt werden, für irgendwelche Figuren, die nie erklärt werden, für einen Bösewicht, gegen einen Bösewicht zu kämpfen, der wirklich so absolut lächerlich, peinlich ist. Also wirklich, wie faul kann man sein, im Jahr 2020 immer noch auf böse Russen zurückzugreifen als Bösewichte?
Ich habe den Film auch in der deutschen Tonspur gesehen und das gab auch schon für mich echt ein paar Cringe-Momente, weil sie ihm natürlich so einen lächerlichen russischen Dialekt dann noch versuchen aufzudrücken. Ich glaube, der Schauspieler ist Brite.
Ja, Kenneth Branagh als Russe ist einfach ein absoluter Reinfall. Ist, muss man einfach mal sagen, der Typ ist als russischer Oberbösewicht ist einfach ein Witz.
Also es wird ja viel damit kokettiert, dass es hier wieder der Kalte Krieg ist. Es wird, glaube ich, der eiskalte Krieg in einer Szene genannt. Verbesser mich, wenn es nicht stimmen sollte. Aber wenn du jetzt versuchst, den Kalten Krieg irgendwie nochmal aufleben zu lassen, ihm aber irgendwie eine neue Stufe zuzufügen, also der eiskalte Krieg, muss es dann wirklich derselbe ausgelutschte Antrag, wie wir es ihn aus den ganzen Kalten Kriegen-Filmen kennen? Habe ich mich auch gefragt, fand ich ein bisschen lächerlich und wie du sagst, halt auch einfach total unspannend, das Ganze. Also, einfach so 0815, der Bösewicht. Er ist irgendwie ein super Bösewicht mit der bedrohlichen Waffe, die ganze Welt zu zerstören. Aber eine ne besondere Tiefe gibst du einer Figur nicht dadurch, dass du ihn Sator nennst, was inhaltlich vielleicht ein ganz nettes Gimmick ist.
Ja, absolut brillant, Meisterwerk. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich habe ja die Vermutung, erstens, dass Christopher Nolan diesen Film extra so fucking bescheuert kompliziert geschrieben hat und konfus und wirr, damit Leute denken, sie müssten nochmal ins Kino gehen, um den zu kapieren. Das geht einfach nur darum, den Kinokartenverkauf nochmal zu pushen. Und zweitens habe ich die Vermutung, dass Tenet eine Art Metakommentar von Christopher Nolan an das Publikum über sich selbst ist. Wie du nämlich schon gesagt hast, er macht ja keinen Hehl daraus, dass sein Hauptcharakter keinerlei Persönlichkeit hat. Wir haben Szenen, wo Charaktere selber sagen, mir brummt der Schädel. Es gibt eine Szene, wo Robert Pattinson sagt, kannst du mich bitte endlich schlafen lassen, weil ihn John David Washington mit Fragen durchlöchert. Und irgendwann Robert Pattinson mal sagen muss, ja Alter, lass mich ja endlich mal schlafen gehen. Ich habe keinen Bock mehr, Fragen zu beantworten. Und auch dieser Satz mit, ja, fühl es einfach nur. Du hast wirklich das Gefühl, Christopher Nolan weiß ganz genau, wie schrecklich dieses ganze Exposition-Gelaber ist und macht es halt einfach trotzdem. Und ich denke mir so, was soll das? Das ist einfach nur auch mir als Zuschauer gegenüber halt einfach so, also fast schon eine Frechheit, weil ich mir denke, ja, warum erzählst du nicht einfach einen guten Heist-Film? Warum musst du diese ganzen Gimmicks mit einbauen und so tun, als würdest du einen wahnsinnig komplexen Film erzählen? Dabei ist die Story wirklich sowas von fucking simpel. Es geht einfach nur darum, dass irgendein russischer Bösewicht Probleme hat, einen hochzukriegen und deswegen die ganze Welt in die Luft jagen will und irgendwelche Agenten müssen ihn stoppen. Fertig! Warum brauche ich diese ganzen komischen Plotpoints?
Die Sache ist ja die, ich Zeitreise-Gimmicks nicht so kritisch gegenüber wie du. Das ist schon das Ding, was dem Film ja den besonderen Touch gibt. Wenn es jetzt nur ein einfacher Heist-Film wäre, könntest du den Film auch James Bond nennen und das Budget irgendwie nochmal um 50 Millionen erhöhen und ja, hättest quasi den nächsten Bond-Film und wärst. Ich finde das schon ganz gut, also im Prinzip den Ansatz, wie, nee, nicht wie, sondern dass Christopher Nolan hier dieses Zeitthema aufgreift und in den klassischen Spionagefilm reinbaut. Das ist an sich schon ein Ding, was mir sehr gut gefällt. Dass er das mit Expositionary Talk leider platt wälzt und den Film und selbst den Ex Spannung beraubt, das Problem. Du hättest es ein bisschen eleganter machen können, oder aber wie es bei Inception nun mal ist, die erste halbe Stunde, seien es die erste Dreiviertelstunde mit Erklärung der Welt aufbringen, aber dann irgendwie diesen Heist, dieses ganze Drama, was dann sich entrollt, laufen zu lassen. Bei Tenet ist jetzt ein bisschen das Problem, dass der Expositions-Speech, dass sie nicht aufhört, dass die wirklich bis ins letzte Drittel des Films nochmal und nochmal mehr versuchen, Elemente einzufügen, die dem ganzen Zeitreise-Ding, ja, die das ganze Ding irgendwie erklären. Und man selbst ist aber schon längst verloren und kriegt noch mehr Sachen erklärt, statt irgendwie halt diese Exposition auf die Stelle des Films zu ziehen, wo halt Exposition hingehört, nämlich am Anfang, und dann die Welt sich frei entwickeln zu lassen, die Charaktere in dieser Welt entwickeln zu lassen, ein Problem vor die Nase dann lösen. Aber nein, es geht bis ins letzte Drittel, kommen neue Sachen, wie dann zum Beispiel dieser Militäreinsatz, den wir ja unbedingt invertiert machen müssen. Das heißt, wir greifen von der einen Seite an und von der anderen Seite zeitverkehrt gleichzeitig. Da muss das aber auch erst nochmal erklärt werden. Das sind an sich ganz interessante Sachen, aber bitte nur, wenn es Sinn macht und nicht, wenn es mir vorher noch 15 Minuten erklären muss. Bringen auch noch Bilder rein, die das irgendwie mir nahe bringen, schon im Laufe des Films, sodass es sich organisch in den Film, ins Zeitgefüge einpasst. So muss ich ehrlich sagen, als hätte Christopher Nolan genau diese letzte Szene im Kopf gehabt und dachte sich, fuck, ja, darum drehe ich einen ganzen Film. Ich will unbedingt so eine krasse Action-Szene haben, wo von der einen Seite die angreifen und von der anderen Seite zeitwärts, rückwärts gekehrt die anderen und das Finale. Und er wollte diese Szene wirklich so reingequetscht, weil es so eine Szene war, die Nolan im Kopf hatte und unbedingt einen Film drum drehen wollte. Irgendwie hat sich das ganze Ding so angefühlt und um dahin zu kommen, musste er halt 1,5 Stunden lang Erklärungen und Spreche machen. Und das ist echt kritisch, was die Dramaturgie angeht. Ich habe noch einen Punkt draufzusetzen, aber würde dir jetzt erstmal wieder das Wort übergeben.
Ja, ich finde halt, du hast es relativ gut auch getroffen, dass am Ende einfach auch dieses Problem ist. Also ich muss wirklich sagen, in dieser letzten, also ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo Jen David Washington zurückkehrt, um diese Frau irgendwie zu retten, ich muss wirklich sagen,
Ja.
da bin ich komplett ausgestiegen. Also wirklich komplett. Und in dieser letzten Szene, die ist natürlich bildgewaltig ohne Ende. Und es ist natürlich absolut ehrenhaft und wirklich, wirklich toll von Christopher Nolan, dass er das alles versucht, ohne Special Effects zu machen. Aber es ist einfach so viel wasted talent. Du hättest mit dieser Zeitreise-Thematik viel, viel cleverer einbauen können. Aber sie wird einfach. Das Problem ist, ich als Zuschauer verstehe diese Zeitreise-Thematik nicht. Ich verstehe nicht, was macht diesen Film. Also warum muss das drin sein? Das ist das Problem. Christopher Nolan kann dieser Idee keine Gewichtung geben. Es ist einfach nur da. Es hat keinerlei dramaturgischen Sinn. Es hat auch überhaupt keinerlei Sinn für die Action-Szenen, dadurch, dass sie dadurch irgendwie interessanter werden, weil das hatte er zum Beispiel in Inception. Es ist einfach nur da. Und das wird dann gegen Ende, wird das so viel schlimmer noch, weil du dann wirklich überhaupt gar nicht mehr raffst, was auf diesem Schlachtfeld sich abspielt. Es wird zwar geballert, aber irgendwie gehen die Kugeln ja wieder zurück und irgendwelche Gebäude bauen sich von selber wieder auf, dann werden sie zerstört, dann wird wieder alles zusammengebaut. Ich saß einfach nur da und dachte mir, was passiert hier? Ich habe mich wirklich gefühlt wie in einem Avengers-Film. Ich habe nichts mehr gerafft.
Ich glaube, das ist halt die Sache. Du musst da anders rangehen. Ich glaube, er hatte diese Idee mit dieser ganzen Zeitinversion und musste dann aber feststellen, verdammt, Alter, ich brauche ja auch 3 Akte und muss dann irgendwie noch eine Geschichte versuchen zu erzählen. Und die ist einfach komplett auf der Strecke geblieben. Er hat diese krasse Zeitidee gehabt und okay, jetzt muss ich irgendwie eine Geschichte darum bauen. Nehmen wir doch mal einen Spionage-Action-Thriller. Und das funktioniert halt einfach leider nicht, weil die Ideen sind meinetwegen genial und basieren auf echten physikalischen, jetzt ein bisschen fantasymäßig ausgeführt werden oder so, aber das ist leider nicht in eine gute dramaturgisch ausgereifte Geschichte integriert, die vollkommen auf der Strecke bleibt. Und ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Er, sie, das verstehe ich nämlich nicht an dem Film, bewusst auslagert. Ich finde das, also ich habe einmal Gänsehaut bekommen im Film und gefragt, wieso jetzt eigentlich? Warum berührt mich das gerade mechanisch gesehen doch irgendwie? Und das war ganz am Ende. Das war die Szene, in der Robert Pattinson vor Denzel Washingtons Sohn steht und sagt, ich verabschiede mich, ich muss jetzt zurück in der Zeit. Für mich endet hier eine große Reise, für dich beginnt sie erst. Und Sache irgendwie klar, dass alles Spannende, alles Emotionale, dieser ganze emotionale Drive, den ein Film oder haben kann, dass der ausgelagert wurde von Christopher Nolan, dass der jetzt eigentlich erst beginnen würde. Also wie die beiden sich kennenlernen würden und was die alles durchmachen, um dann am Ende zu diesem Film, zu diesem letzten Akt zu kommen, den wir allerdings als gesamtes Tenet-Werk dann sehen. Das ist irgendwie inhaltlich ein Metakommentar aufs Geschichtenerzählen, weil er sagt, guck mal, ich habe hier ganz viele spannende Hintergrundgeschichten und emotionalen Tiefgang, aber er verlegt es außerhalb des Films. Und ich frage mich, okay, also ich finde die Idee, meinetwegen kann ich sie als clever noch akzeptieren, aber das ist halt, wenn du einen Film erzählen willst, leider mal absolut der falsche Weg, weil ich will während des Filmsehens berührt werden und nicht darüber nachdenken, was außerhalb des Filmsehens den Figuren Spannendes, Emotionales passiert ist. So, und das fand ich irgendwie dramaturgisch gesehen halt interessant, aber auch schwachsinnig.
Das ist totaler Blödsinn. Also es ist halt, er hat ja mehr oder weniger seinen eigenen Film invertiert. Also er hat sozusagen einen Film in der Zukunft, der gut hätte werden können, aber hat uns in die Gegenwart diesen total wirr erzählten Blödsinn zurückgeschickt. Und so hat sich das ganze Ding einfach angefühlt, weil was ich halt, was, weil ich finde, wenn du auch vor allem so viel Exposition reinballerst, dann musst du dich aber auch an deine Regeln halten. Das Problem ist, dass der Film jegliche Regeln alle 15 Minuten einfach komplett über den Haufen wirft und eigentlich sowieso alles scheißegal ist und einfach willkürlich irgendwelche Dinge passieren. Und das Ganze wird dann halt aber gekoppelt mit dieser ja emotionalen Geschichte, also in so viele Anführungszeichen wie möglich, bei der ich mir irgendwie auch denke, du merkst Christopher Nolan an, er wollte mal eine gute Frauenfigur schreiben oder irgendwie eine starke Frauenfigur, aber das hat er auch nicht hinbekommen. Also diese, weil diese Frauenfigur halt wirklich, tut mir leid, in so vielerlei Hinsicht einfach eine so schlecht und dumm geschriebene Figur ist, bei der ich mir auch die ganze Zeit denke, ich denke, es geht die ganze Zeit darum, den Weltuntergang zu verhindern. Warum werden so viele Plotpoints darauf aufgebaut, um diese Frau zu retten? Ich kapiere es nicht. Also ich verstehe das nicht. Warum werden so viele Plotpoints aufgebaut, um sie zu retten? Weil es gibt diese Szene, wo sie auf der Autobahn sind und Robert Pattinson sagt, hey, der Typ fliegt mit dem ganzen Plutonium. Und dann was sagt John D. Washington? Nein, 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 wir müssen jetzt die Frau da retten. Und ich denke mir so, hä? Kenneth Branagh fährt mit dem ganzen Plutonium weg und ihr versucht, diese Frau zu retten, die bisher eigentlich überhaupt nichts dieser Story beigetragen hat, außer sich von Kenneth Branagh verprügeln zu lassen. Ich denke, hä? Wo ist da der Sinn? Außer um die Laufzeit zu strecken, hat das nicht viel gebracht? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Das kann ich dir inhaltlich leider jetzt auch nicht erklären. Ich kann dir aber pflichten, dass du auch inhaltlich und also mit diesen Logiklücken und nicht ganz klarkommst und immer wieder Sachen einfach nicht verstehst, warum es gerade wichtig sind oder warum es gerade überhaupt passiert. Das hatte ich nämlich zum Beispiel in der Szene in den ganzen Filmkonstrukt, wenn nämlich gesagt wird, wenn man in diese invertierte Zeit geht, rückwärts braucht man diese Beatmungszeugs. Man nimmt alles irgendwie spiegelverkehrt wahr und es ist dauert Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber sie, die Frau, ist ja dann in der invertierten Zeit mit dem großen Bösewicht und soll irgendwie verhindern, dass er sich zu früh umbringt oder zu spät oder was auch immer. Rückwärts gesehene, vorwärts laufende Zeit. Ich weiß nicht, er soll sich auf jeden Fall irgendwie zum richtigen Zeitpunkt erst umbringen. Aber sie ist invertiert, braucht keinerlei Beatmungsgerät, sieht trotzdem alles irgendwie normal. Und das ist wieder so Momente, wo ich denke, hä, was hat mir der Film nicht gerade eben noch genau was anderes erklärt? Komme ich einfach nicht mit? Und da geht dann so viel Hirnschmalz drauf, irgendwie für diese Kleinigkeiten, das zu versuchen zu verstehen, warum, wenn etwas hier brennt, dann kalt sein soll und so, dass man das große Ganze, was ja eigentlich der epische Impact sein soll, das irgendwie so ein bisschen kalt lässt, weil man noch damit beschäftigt ist, diese Kleinigkeiten, die Regeln, die aber im ohrenbetäubenden Tempo einem um die Ohren gepfeffert werden, versucht zu verstehen. Und ja, das sind so einige Szenen, die ich mir einfach nicht erklären konnte währenddessen.
Und ich finde halt, da zeigt sich halt aber auch wieder, ja, wo ich es vorhin auch schon angesprochen habe, dass wir mal kurz mal darüber reden müssen, über die Fanbase von Christopher Nolan, weil ich habe mich jetzt anderweitig jetzt nochmal damit beschäftigt, wie Christopher Nolans Film bisher aufgenommen wurde und ja, wie die Leute den Film fanden. Und ich möchte niemandem absprechen, der diesen Film sehr, sehr gut fand. Das ist vollkommen legitim, keine Frage. Mein Problem ist jetzt aber, dass Leute, die den Film super fanden, dass sie Leuten, die den Film wirr und zusammenhanglos finden, dass da den Leuten vorgeworfen wird, sie hätten diesen Film nicht verstanden. Und sie würden einfach das Genie von Christopher Nolan wieder nicht verstehen. Und ich denke mir, wenn ich so krass viel alleine über die verdammten Inhalte des Films, also wohlgemerkt, nicht über wirklich was passiert, sondern um überhaupt zu verstehen, was überhaupt passiert, wenn ich darüber so lange diskutieren muss, dann hat der Film in meinen Augen auch gar nicht verdient, dass ich darüber so lange rede, weil der Film einfach fundamental was falsch gemacht hat, weil er dich eigentlich als Zuschauer überhaupt nicht in eine Welt reinbringt, bei der irgendwie vom Skript her gedacht ist, dass du das verstehen kannst. Das ist einfach nur wirr und zusammenhanglos. Und ich möchte Christopher Nolan keine Props dafür geben, dass er ein Skript geschrieben hat, was einfach keinen Sinn ergibt und was einfach scheiße ist. Ich brauche da keinen Inhalt suchen, wenn er wirklich nur so aufbereitet ist, dass ich es nicht verstehen soll. Und dann denke ich mir, ja, okay, wenn hier überhaupt nicht der Sinn darauf gelegt ist, dass ich das verstehen soll, dann habe ich auch keine Lust, das zu verstehen. Und das ist das Problem, warum ich bei dem Film irgendwann ausgestiegen bin, weil hier sich auch wirklich eines der fundamentalen Probleme zeigt, warum so viele Actionfilme nicht funktionieren. Denn Tenet ist ein guter Beweis dafür, dass wenn du die Story nicht wirklich handfest nachvollziehen kannst, dann langweilt dich die Action. Egal wie imposant und bildgewaltig sie auch sein mag und wie verdammt musikalisch basslastig sie unterlegt ist, sie ist dir einfach scheißegal, weil dir kein emotionaler Zugang möglich ist aufgrund der komplett fehlenden Figurenzeichnung und dir gleichzeitig komplett der Zusammenhang fehlt, weil du überhaupt nicht verstehst, wie funktionieren diese Action-Szenen und warum passieren sie gerade. Und wir haben ja schon drüber geredet, ganz schlimm wird es dann halt ganz besonders gegen Ende. Wobei ich auch schon bei diesem Anschlag auf dieses komische, mit diesem Flugzeug, eigentlich schon überhaupt nicht mehr verstanden habe, warum wir das gerade eigentlich machen müssen. Warum sind wir hier gerade? Und dadurch war das für mich, wie gesagt, wie du hast du wunderbar gesagt, es ist einfach nur ein Durchzug. Der Film wabert irgendwie so durch dein Gehirn, aber wirklich irgendwas hängen bleiben tut er nicht.
Du sagst, du bist irgendwann ausgestiegen aus dem Film. Ich sage, ich bin gar nicht erst richtig reingekommen.
Ja, okay, fair enough. Also eigentlich spreche ich mir da selber schon zu viel Gehirnschmalz für den Film zu, weil eigentlich war ich nie wirklich drin. Das sagst du eigentlich schon ganz gut. Ich habe den Film nie verstanden. Ich war schon von Anfang an komplett confused, warum wir auf irgendwelchen verdammten Schienen sind und irgendwelche Russen ihn da auf die Schienen runter, auf die Zugschienen schmeißen. Ich war da schon komplett raus.
Ja. Die Sache, wie Christopher Nolan uns hier versucht, in diese ganze Welt hineinzuführen, finde ich einfach nicht so elegant gemacht, wie es in Inception ist, wo es ja relativ klassisches Heist-Tropes ausrollt, wo ja klassische Heist-Tropes ausrollt und ein Team zusammengestellt wird, dem Team erklärt wird, was der Plan ist und es dann abgeht und der Plan. Bei Tenet ist das Problem, wir haben diesen Protagonisten. Er selbst weiß nicht, was er zu tun hat. Das ist inhaltlich wichtig für spätere Verlauf der Geschichte, weil wenn er es wüsste, könnte er es nicht genauso machen. Aber das sei mal außen vor geklammert. Das Problem ist jetzt, wie wir in diese Welt mit ihm zusammenkommen. Nämlich, wir wollen uns diesem Sator nähern, der ja der Bösewicht ist. Was wir allerdings leider noch nicht wissen. Und die Art und Weise, wie wir ihn nähern, ist allerdings für mich furchtbar schlecht gewählt als Exposition, weil es immer an einem Einbruch gebunden ist. Wir müssen erst dort einbrechen, um herauszufinden, wo die Legierung ist, wo die invertierte Munition ist. Dann finden wir raus, wo die invertierte Munition ist, müssen dann aber einen Einbruch starten, um dieses Bild zu klauen, um über dieses Bild dann an die Frau zu kommen, um über die Frau zu geraten. Sag mal, das ist doch einfach schwachsinnig gewählt, um uns diese Welt erfahrbar zu machen. Das ist, du bist von A nach B gehetzt, siehst dann irgendwie einen Einbruch, hast zwischenzeitlich so viele Namen gehört und so viele reiseinhaltliche Dinge, die allerdings irgendwie erst eine Stunde später wieder aufgegriffen werden oder so, dass man da echt den Faden verliert. Und dann ist es, wie du sagst, zu diesem Zeitpunkt gekommen, wo er sich entscheidet, in die Zeit zurückzureisen, um irgendwie sie zu retten, wo ich dann tatsächlich, also ich war nie wirklich drin, aber dann auch ausgestiegen bin, also wirklich nur noch verwirrt war. Aber ich hatte irgendwie trotzdem, das ist nämlich der Punkt, und wenn man die Filme von Christopher Nolan alle gesehen hat, dann wird einem dieses Gefühl, glaube ich, konstant begleiten, dass ich bis zum Ende dran geblieben bin, weil ich immer bei ihm auf eine Schlusspointe warte, die den Ganzen nochmal in eine neue Richtung lenkt und mir die Sichtweise auf den Film nochmal, dass sie nochmal komplett verändert wird in den letzten Minuten, in der letzten Einstellung, meinetwegen in dem letzten Satz, den der Narrator ins Off reinspricht, aber das kam leider nicht und es ist so wie ein Witz ohne Pointe, dass man am Ende leider so ein bisschen in der Leere hängt und sich erstmal denkt, okay, es war mega krass, was hier gerade irgendwie abging. Ich habe es leider nicht verstanden. Liegt es vielleicht erstmal an meiner minder bemittelten Intelligenz? Oder wird die Pointe einfach nicht auserzählt, weil es vielleicht keine treffende Einschläge gibt?
Ich würde da eher zu tendieren, weil, weil auch ein Riesenproblem auch ist, was du ja auch schon angesprochen hast, oder beziehungsweise wo du schon sehr gut hingeleitet hast zu, ist, dass das einfach vom Skript her auch so dämlich gelöst ist, dass John David Washington Figur, also der Protagonist, übrigens auch so ein Aspekt, wo ich mir denke, auch so ein richtiger Meta-Joke von Christopher Nolan, aha, Leute regen sich darüber auf, dass meine Figuren keine wirklichen Figuren sind. Alles klar, nenne ich dir meinen Typen, meinen Protagonisten einfach Protagonist. Ich
Ja,
dachte,
aber
also
das
ich
ist doch,
musste.
das ist, so geht man doch nicht mit Kritik um.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich hatte bei dem Film auch das Gefühl, dass Christopher Nolan größenwahnsinnig geworden ist, weil er wirklich einfach nur noch gar keine Fix mehr darauf gibt, was irgendwelche Kritiker von ihm sagen sollen. Er macht einfach genau das, was man ihm jahrelang vorgeworfen hat, jetzt noch viel, viel schlimmer als sonst. Und das Riesenproblem ist halt, dass er mit John David Washington eine Figur einbaut, die selber überhaupt nicht hinterfragt, was sie da hört. Er sagt ja zu allem, was ihm erklärt wird, einfach nur, ah ja, okay, und dann ist es ja
Er
so. Dann ist
schluckt es wortwörtlich alles, sogar
er
eine
schluckt alles.
Selbstmordpille.
Und mein Problem ist, und da würde ich gerne mal ein positives Beispiel nennen, nämlich Beispiel, also obwohl der Film bei weitem nicht so kompliziert erzählt ist wie der hier, ich würde Matrix als wirklich gutes Beispiel nennen, wie man in eine Welt reinführt, die wir Zuschauer nicht kennen. Ich finde, Matrix macht das beispielsweise wirklich ganz, ganz hervorragend, wie er uns in diese Welt der Matrix einführt. Wir haben mit Neo einen Charakter, der keine Ahnung hat, was das alles ist, und er kriegt das wirklich perfekt erklärt. Aber John David Washington scheint ja schon alles zu wissen und bestätigt einfach nur das, was die Charaktere ihm erklären. Und das Problem ist, wenn er mein einziger Ankerpunkt ist für diese Welt, dann kann es doch nicht sein, dass der schon alles weiß und ich als Zuschauer sitze dann da und denke mir, hä? Warte mal, wieso weiß denn der alles schon? Ich habe doch noch gar nichts verstanden. Warum reden die über irgendwas, über irgendwelche Leute, die noch nie im Film aufgetaucht sind? Und was zum Teufel machen die da eigentlich gerade überhaupt? Warum ist er da? Warum ist er da? Und da würde ich dich gerne mal fragen, sind dir auch diese ganzen Ortswechsel aufgefallen, die komplett random passieren?
Ja, da habe ich was dir vielleicht gefallen dürfte. Mich hat nämlich der ganze Inszenierung in seinen Ortswechseln und vor allem in Monaco und diese ganzen Villen und Yachten, musste ich stark an so ein Moneyboy-Video denken. Für mich hatte das so eine gewisse Moneyboy-Ästhetik, die einfach zur Schau stellt. Ein unglaubliche Prahlerei zur Schaustellung von krassen, teuren Setpieces und Orten und Gegenständen. Es hatte wirklich so ein bisschen den Flair von ich trage Gucci und Prada.
Ja gut, ich weiß nicht, Christopher Nolan wollte einfach vielleicht prahlen, ey Leute, guckt mal, ich bin so ein geiler Typ, ich krieg 230 Millionen Dollar von dem Studio gestellt, um so eine Kacke zu verfilmen. Also es tut mir wirklich leid, aber dieses Skript, ich mache jetzt keinen Mist, dieses Skript, wenn du das mit weniger Budget verfilmt hättest, auf diesen Film hätten Leute so draufgetreten, das wäre als absoluter Hundedreck Indie-Film im absoluten Nichts gelandet. Aber weil Christopher Nolan draufsteht, ist es jetzt auf einmal pures Gold. Also zumindest wirkt das auf mich so, weil ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, was an diesem Film irgendwie logisch gut und clever sein soll. Es ist einfach nur konfus und wirr und wird halt einfach auch nicht besser, weil ich bin die ganze Zeit genauso wie du dran geblieben und hab gehofft, wann ich in den Film endlich wieder einsteigen kann. Aber es ist einfach nie passiert. Ich war einfach immer nur noch verwirrter. Aber was mich jetzt halt wirklich mal interessieren würde, ist, warum würdest du denn noch sagen, es hat dich gut unterhalten? Weil wenn du ja anscheinend auch so total verloren warst wie ich, was hat dich denn noch an der Stange gehalten?
Also das war zum einen das angesprochene Hoffen auf eine treffende Schlusspointe, die mir das Ganze irgendwie nochmal augeneröffnend in eine andere Richtung lenkt. Da muss ich stark an so Filme wie Memento denken, wo es am Ende einfach nochmal so einen enormen Plot-Twist gibt, der dir wirklich den Boden unter den Beinen wegzieht. Da muss ich an einen Film wie Prestige denken, der in der Schlusspointe so eine krasse Wendung einfach noch drauf hat und das Ganze so geil inszeniert. Und ja, da muss ich selbst an den Section ist am Ende nochmal echt eine Denksportaufgabe mit dem umfallenden oder nicht umfallenden Kreise gegeben hat, die jetzt rückwirkend auf den gesamten Film anzuwenden ist. Und da habe ich so ein bisschen die ganze Zeit drauf gehofft, die jetzt irgendwie nur sehr bedingt dahingehend, nämlich dass die Pointe des Films ja am Ende ist. Vergangenheit ist schon geschehen und die lässt sich in dem Sinne nicht ändern. Beziehungsweise wir können nicht herausfinden, ob es änderbar ist, weil es eben halt ein Paradox ist und das ist halt bisher noch nicht passiert. Ich muss aber sagen, dass ich trotzdem immer beeindruckt war von der Action. Und ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich nicht so der Action-Fan bin und das liegt glaube ich, unter anderem auch daran, dass ich Actionfilme selten im Kino sehe, dass ich selten dann für einen Actionfilm mich ins Kino begebe und mir die zu Hause ansehe. Wenn du allerdings im Kino sitzt und der ganze Saal vibriert von dem wummernden Bass und von den einzelnen Bauteilen eines Hauses, das gerade in tausend Teile zerspringt wird und die quasi spürst, wie sie dich einzeln penetrieren, während du auf diesem Stuhl sitzt, dann hat das doch auf mich auf jeden Fall gewirkt und actionfilmmäßig so stark gewirkt wie im Kino lange nicht mehr im Film. Dann sind das also ich finde es kreativ, kreative Bilder, die da mit dieser rückwärts laufenden Zeitmechanik produziert werden, wenn dann Auto zeitgleich rückwärts fährt, dann bin ich erstmal geflasht ein bisschen. Auf gewisse Weise bin ich geflasht und mich interessiert es schon. Also ich würde gern wissen, was die Idee dahinter ist. Ich würde diese Idee lieber liebend gerne nochmal besser verstehen. Was allerdings ein ganz großes Problem ist, ich will den Film dafür nicht nochmal sehen.
Genauso geht's mir auch.
Ich bin schon wirklich angefixt von dieser quantenphysikalischen Idee und ich kann mir vorstellen, wenn ich den Film jetzt ein bisschen sacken lasse, dass ich mir auf YouTube da so ein paar Explanation-Videos und so einen Scheiß reinziehe. Allerdings bin ich nicht echt gehypt, in nächster Zeit diesen Film nochmal zu sehen, was ich im Endeffekt sehr schade finde, weil ich währenddessen halt ganz gut unterhalten war und immer wissen wollte, wann gibt Zeug, um jetzt durchzublicken. Und in diesem Fall ist es Nolan halt mal anders rangegangen und gibt uns dieses Werkzeug einfach nicht. Und er gibt uns nicht die emotionale Tiefe, sondern verlegt die außerhalb des Films. Und ich sage, ich hätte gern beim ersten Mal sehen schon mehr gewusst, um diesen Film besser zu verstehen. Aber ich will ihn irgendwie jetzt nicht zweites Mal sehen.
Ja, ich auf jeden Fall bitte nie wieder. Aber da, ich muss sogar sagen, dass selbst das mit den Tenet Explained Videos, selbst das wollte ich, hatte überlegt, ob ich es machen soll, aber desto mehr ich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir irgendwie nur, nein, es ist mir einfach scheißegal. Wirklich, es ist mir sowas von scheißegal, weil, weil es für mich an dem Film nichts ändern würde. Also, das sind dann, weil es sind dann, weißt du, es gibt ja diese Rätsel. Also, der Punkt ist, es gibt ja diese Sachen wie zum Beispiel, dass dieser Typ Sator heißt oder wie hieß er nochmal?
Genau.
Und dass das irgendwie, dass da schon irgendwie so eine Art Clou mit verbunden ist. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn ich sowas haben will, dann löse ich irgendwie ein Sudoku-Heftchen oder so. Aber dafür muss ich nicht ins Kino gehen.
Na, ich
Weil.
glaube, dem Film sollte man also diesem Trick, seine Figur halt mit einer bedeutungsschwangeren Namen noch ein bisschen Tiefgang zu verleihen, sollte man nicht zu viel Wert beimessen. Das ist halt, ich finde, das ist ein ganz, ganz nices Gimmick und wenn man da irgendwie drauf stößt, kann man sagen, ah, haha, ja, okay, das war's auch. Und ich glaube auch nicht, dass da Leute irgendwie zu viel Wert drauf legen. Wer allerdings sagt, oh, das ist ja so ein genialer Trick, na gut, ja, finde ich halt auch Schwachsinn. Aber.
Das war jetzt für mich nicht nur speziell darauf bezogen. Das wäre jetzt so das Obvieste. Aber es
Okay.
geht auch um das ganze Konzept allgemein. Das ist für mich zumindest wirklich wie so ein, einfach wie nur wie so ein Rätselraten ist. Aha, wie ist das denn da jetzt? Wie hat das denn jetzt hier funktioniert? Ah, warum ist die Szene so gelaufen? Warum ist da und das passiert? Also bei mir persönlich ist da überhaupt kein Interesse da, das irgendwann mal rauszufinden. Und ich hätte noch mal einen Punkt, den ich wirklich gerne noch mal ansprechen würde. Und zwar. Hast du das nicht, was mich bei dem Film nämlich auch extrem gestört hat, ist, dass überhaupt keine Szenen irgendwelche dramaturgische Gewichtung bekommen, sondern alles wird einfach nur mit diesem wummernden Bass-Soundtrack, also der zugegebenermaßen wirklich gut war, also der Soundtrack war wirklich gut von Ludwig Göransson, aber wie schon in Interstellar wird wieder hier total inflationär jede verdammte Szene mit diesem Soundtrack zugekleistert und du hast keine Momente, wo mal wirklich Ruhe drin ist. Du hast keine Momente, die mal wirklich atmen können, sondern immer ist der Bass drauf, immer ist Musik auf volle Lautstärke gestellt und du wirst durch diesen Film regelrecht durchgepeitscht und du hast überhaupt keine Chance, dich mal irgendwie eine Sekunde in diesem Film fallen zu lassen. Du wirst wirklich einfach nur geschlagen und geprügelt, dass du da jetzt irgendwie weiterhin episch überwältigt wirst, aber irgendwann denkst du dir so, boah, Alter, Christopher, ich weiß, dass du das kannst, dass du das Budget hast, um die ganze Zeit auf die Kacke zu hauen. Aber lass doch bitte mal deine Szenen irgendwie mal stehen und hör auf, mich so durchzujagen.
Ich magte den Soundtrack, ich fand den cool. Gibt dir auf jeden Fall recht, dass er uns keine Atempause gibt und wirklich konstant irgendwie wummert und dröhnt. Muss aber auch dazu sagen, es gab ja keine Szenen, wo uns irgendwie Zeit dafür gegeben lassen werden könnte. Also es wird ja ununterbrochen geredet. Ich muss sagen, dass ich einige Reviews auf Letterboxd gelesen habe, vor allem amerikanischsprachige, die fanden, dass der Soundtrack so laut war, dass man Dialoge nicht versteht. Ich habe den Film in der deutschen Ausgabe gesehen und hatte damit eigentlich keine Probleme. Vielleicht ist das in der deutschen ein bisschen besser abgemischt oder so, oder ein bisschen anders abgemischt, sage ich erstmal. Aber ich hatte damit jetzt erstmal keine Probleme, den Dialogen zumindest akustisch zu folgen. Wo du gerade eben noch die Ortswechsel angesprochen hattest, das wären ja wunderbare Möglichkeiten gewesen, wie es zum Beispiel ein James-Bond-Film immer macht oder wie es auch Nolan schon in seinen Batman-Filmen gemacht hat, so, vor allem in dem ersten, mal uns einfach in diesen Ort ein bisschen smoother einzuführen. Guck mal, da haben wir krasse Szenerien wie Monaco, aber du bist direkt irgendwie auf dem höchsten Punkt der Stadt und blickst von oben hinab auf dieses ganze Tal, statt uns vielleicht einfach mal von unten langsam mit einer Kamerafahrt hochzuführen oder so und uns langsam diesen Ort zu nähern, wo dann die Musik auch mal hätte ruhig sein können. Da muss ich dir auf jeden Fall beipflichten, dass uns dieser Film einfach nur nach vorne peitscht, dass er keine Sekunde zum Durchatmen gibt, obwohl es halt die Möglichkeit mit solchen ruhigen Szenen gäbe, uns vielleicht ein bisschen mal zu verschnaufen, uns vielleicht ein bisschen besser zu situieren in dieser Geschichte und vor allem, um diese ganze Exposition zu verarbeiten.
Es verkommt halt einfach alles zu einem totalen Einheitsbrei, weswegen am Ende bei mir auch absolut nichts hängen geblieben ist. Also ich bin wirklich, als ich im Parkhaus, als ich die Parkhausrampe runtergefahren bin, hatte ich schon das meiste wieder vergessen, weil einfach auch inszenatorisch mir auch nichts im Gedächtnis geblieben ist. Ich meine, es ist alles wahnsinnig opulent und bildgewaltig, aber wirklich ein Bild, bei dem ich sage, wow, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Also ich habe mich wirklich zeitweise, insbesondere in diesem total wahnsinnigen Exposition-Dumping, habe ich mich wirklich teilweise gefühlt wie in so einem Terrence Malick-Film. So, der Film hat überhaupt gar kein Interesse mehr, dass ich da irgendwie mit einsteige in das Gespräch sozusagen. Also praktisch der Film kommuniziert mit mir und ich kann das wahrnehmen und darauf reagieren. Aber Christopher Nolan's Tenet hat überhaupt nicht auch mit mir kommuniziert. Der hat einfach nur seinen eigenen Müll da irgendwie zusammen geschustert. Und die Story erzählt, aber nicht, der hat die mir nicht mir erzählt, der hat die seinen Charakteren erzählt, aber nicht mir. Und genauso sind Terrence Malick-Filme, wo irgendwelche Voice-Over irgendwo drüber gelegt werden, die Charaktere labern irgendwelche bedeutungsschwangere Scheiße und du bist einfach schon komplett ausgestiegen. Du denkst dir schon so, hä, was passiert hier überhaupt? Wer sind diese Figuren? Worum geht's überhaupt? Und genauso wie bei Tree of Life ist bei mir wirklich komplett der Shutdown gewesen, dass ich wirklich gesagt habe, diese Figuren möchte ich echt einfach alle nur sterben sehen. Also, weil Actionfilme basieren ja vor allem darauf, dass wir wollen, dass diese Figuren überleben. Aber bei all diesen Figuren dachte ich mir irgendwann nur so, boah, haltet endlich mal die Fresse und sterbt endlich alle. Vor allem mit diesem emotionalen Kern von Elizabeth, die Bicky und ihrem Sohn. Auch bei ihrer Figur dachte ich mir so, dieser ganze Film baut eigentlich viele Actionszenen darauf, dass wir hoffen, dass sie überlebt. Und bei ihr denke ich mir jedes Mal nur so, nein, ich will nicht, dass die überlebt. Die nervt einfach nur. Die soll endlich verschwinden aus dem Film.
Ja, ganz so krass bin ich dann doch nicht da gegen den Strich gebürstet. Ich muss auch sagen, dass das alles irgendwie so formelhaft fast schon von Nolan war. So, ach, wir wollen ja noch emotionale Tiefe eigentlich haben bei einem Film. Also wir wollen ja unser Publikum eigentlich berühren, wie auch immer. Also sein Rezept dafür, schreiben wir mal eine Frau rein und ach, schreiben wir noch mal ein Kind rein. Aber ach, geben wir diesem Kind so vielleicht 2 Minuten Screentime oder vielleicht 2 Szenen, in denen man es überhaupt sieht, so dass das Ganze irgendwie zu einer Behauptung verkommt. Also, dass es jetzt irgendwie so ein großes emotionales Thema ist, wird einfach dem Zuschauer leider nicht vermittelt, weil wir uns in Raubzügen verwickelt sehen, weil wir uns in Einbrüchen von einer Boeing 747 verortet finden. Ohne dass dem Zuschauer in diesem Moment das ganze emotionale Impact, der da ja hinterstehen könnte, ja, vermittelt wird. Und ja, das ist einfach leider nicht so ganz geschickt gemacht, obwohl ich halt lange Zeit während des Filmsehens halt einfach dachte, okay, es liegt ein Stück weit an mir gerade. Ich hätte mir diesen Namen ja gerade merken können. Ich hätte die Verbindung, wieso wir jetzt da einbrechen müssen, um von dort nach dort zu kommen, hätte ich ja irgendwie mir ins Gedächtnis hervorrufen können, was irgendwie nicht geklappt hat. Und vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran. Währenddessen war ich halt deswegen die ganze Zeit noch gehuckt und dachte mir, okay, was passiert als? Das hängt ja irgendwie mit dem zusammen, den Namen hatte ich ja noch im Kopf. Und erst am Ende war es dann so ein bisschen, okay, das war's jetzt alles. Aber währenddessen war ich eigentlich gut an der Stange und wollte schon immer wissen, was passiert jetzt, ohne dabei halt zu verstehen, wie oder wann das gerade passiert.
Ja gut, weil du ja auch eine entsprechende Erwartungshaltung natürlich hattest, ne, an einen Nolan-Film, hast du ja schon gesagt, dass irgendwann kommt der Punkt, wo du es kapierst, sozusagen.
Genau.
Ja, aber der kam leider nicht, weil das Ende im Übrigen auch für mich so ein absoluter Nonsens ist. Und ich mich da auch wieder frage, was soll mich an dieser Figur von Elizabeth Debicki irgendwie interessieren? Weil diese Figur ist so endlos dämlich, weil der Clou am Ende ist ja, dass sie Kenneth Branaghs Figur hinhalten soll und ihn dann umbringen soll, sobald sie das Zeichen bekommt. Was macht sie? Sie erschießt ihn, bevor sie das Zeichen bekommt. Und irgendwie durch irgendwelche Umwege schaffen es dann doch noch John David Washington und diese diese Einheit, die im Übrigen auch nie eingeführt wurde, die einfach irgendwann im Film da ist. Also die kommt ja wirklich irgendwann einfach nur rein und vorher nie gesehen. Und sie tötet ihn einfach und dann springt sie auf das Boot auf und sagt dann zu den Leuten: Ja, tut mir leid, dass ich ihn schon vorher gekillt habe. Ich konnte ihm einfach nicht das Gefühl geben, dass er gegen mich gewonnen hat. Ich denke mir nur so: Was bist du eigentlich für eine blöde Kuh? Die ganze Welt hätte deswegen draufgehen können, wenn du diesen Typen zu früh gekillt hättest.
Ja, an dem Zeitpunkt ist halt man halt auch inhaltlich schon so lost irgendwie, dass man sich fast schon einfach nur freut, dass da jetzt irgendwer gestorben ist, weil es halt
Ja.
jetzt einen Abschluss, darstellt.
Und ich finde es halt auch so schade, weil irgendwie ich mir bei Nolan halt denke, du machst so einen extra kompliziert geschriebenen Film, aber bedienst dich der absolut abgestandensten Tropen überhaupt, dass die Frau wieder nur als Mutterfigur funktionieren kann, dass wir irgend so einen total dummen, misogynen Russen haben, der einfach nur die Welt brennen sehen will, der sich selber für Gott hält und was zum Teufel? Also es sind halt so Figurenkonstellationen, wo ich mir denke, Alter, da die irgendwelche Bonds aus den 60er, 70er Jahren haben angerufen, die hätten gern ihre Charaktere wieder.
Ja, gerade auch, dass man den so lange irgendwie im Schatten lässt, ne? Dann sieht man nur seine Hand, wie er ans Telefon geht. So richtig klassische Bond-Manier, wo du dir fragst, euer Ernst, also wenn er dann am Ende tatsächlich auftaucht, also dafür das jetzt, das war jetzt kein guter Reveal, dass man den Bösewicht jetzt endlich sieht, sondern einfach nur wannabe pathetisch. Nicht mal gelungener Pathos.
Ja, überhaupt nicht. Also ich fand auch dieses Ges Telefongespräch mit Kenneth Branagh und John David Washington am Ende fand ich auch so lächerlich, möchte gern so eine Art Sprachduell, wo Kenneth Branagh einfach nur so total typische 0815 Bösewicht-Lines aufsagt, so wenn ich sie nicht haben kann, dann darf sie niemand haben. Und dann fängt John David Washington so typisches Heldengesülze, ja, du glaubst nicht mehr an eine bessere Welt und du bist ein verkommener Mensch und du musst sterben. Und dann sagt er, ja, ich werde Gott sein oder so. Und ich dachte so, Alter, was ist denn das für eine Dialogschreibe, Mann? Das ist ja schlimmste so Agenten-Fernsehserien-Dialogschreibe, wo ich mir denke, und dafür soll ich jetzt auch noch applaudieren oder was? Also es war wirklich, uff. Also ich habe auch Nolan selten so unfreiwillig komisch erlebt. Also wirklich, es ist wirklich teilweise, also da sind so viele Szenen drin, die wirklich auf dem Level sind von dieser einen Szene in Interstellar, wo Anne Hathaway auf einmal darüber redet, dass Liebe Raum und Zeit, das Raum-Zeit-Kontinuum durchstreifen kann und du einfach nur so da sitzt, so, alter Schwede, wer zum Teufel hat das geschrieben? Und ich denke mir halt die ganze Zeit bei Nolan, ey, du hast so tolle Schauspieler, das muss man jetzt an der Stelle wirklich mal sagen, weil wir wirklich, also vor allem jetzt auch ich, nur negative Sachen gesagt habe. Die Schauspieler sind ja wirklich toll. Also John David Washington, Denzel Washingtons Sohn, ist wirklich ein so charismatischer Darsteller eigentlich. Und auch Robert Pattinson ist wirklich so ein charismatischer Darsteller. Aber was Christopher Nolan seinen Schauspieler für Grütze aufsagen lässt, was er die für Lines sagen lässt, also ich denke mir so, wie wenig kann man seine eigenen Schauspieler respektieren, dass man ihnen so einen Quatsch aufsagen lässt? Also es tut mir wirklich leid. Also ich finde es bei Nolan immer, also ich fand es nicht immer so, aber jetzt gerade bei Tenet finde ich es wirklich einfach nur wasted talent. Du hast solche Schauspieler und lässt sie halt einfach überhaupt nichts irgendwie von ihrem Können irgendwie aufzeigen.
Lines sind tatsächlich ein bisschen daneben und einige Lines sind auch ganz klar auf Gags ausgelegt, also auf ganz klaren Comic Relief, die dann auch eher so ein leichtes Schmunzeln hervorheben, statt einen tatsächlichen Lacher zu erzeugen. Da muss ich dir auf jeden Fall auch beipflichten. Allerdings insgesamt hat da schon Humor reingepasst, dass er so eine etwas lockere Art hatte. Fand ich ganz angenehm, dass er nicht der steife James Bond-Kopie von Daniel Craig war, sondern dass er eher da so der Gegenpol zu diesem klassischen anzugtragenden Spion ist. Das fand ich an sich, dass er da so sagt: Guck mal, ich mache eigentlich einen James Bond-Film, aber mein Protagonist ist auf jeden Fall das Gegenteil eines James Bonds, sondern der lockere, casual Typ, der eigentlich in diese superreichen Welt nicht reinpasst. Da fand ich die Sprüche dann ab und zu okay, zumindest von der Tonalität her nicht dann komplett daneben gegriffen.
Ja, nee, also das würde ich auch sagen. Also der Comic Relief an und für sich ist echt in Ordnung gewesen, muss man sagen. Aber man hat bei Nolan ja trotzdem bei diesen Gags immer so ein bisschen das Gefühl, irgendjemand steht mit einer Knarre neben ihm und sagt so, du schreibst jetzt diesen Gag da rein, sonst wird dieser Film einfach komplett menschenentleert. Aber es war, man muss schon sagen, also John David Washington hat auch echt eine gute Line Delivery gehabt. Also es ist schon auf jeden Fall in der Hinsicht, das war definitiv jetzt nicht unbedingt ein Riesenproblem bei dem Film. Der Film hat definitiv, hat auf jeden Fall andere Probleme aufzuweisen gehabt.
Da sind wir uns, glaube ich, einig. Uneinig sind wir, glaube ich, uns darin, wie wir denn jetzt insgesamt auf diesen Film zurückblicken.
Ja, vermutlich. Ich würde dir da gerne den Vortritt lassen. Oder beziehungsweise. Ich würde da, ja, ich würde schon sagen, mach du das mal zuerst, weil ich wollte jetzt fast schon sagen, mach ich zuerst das Fazit, weil ich das eher negativere Urteil habe, damit wir mit so einer etwas positiveren Note hier rausgehen.
Ist doch eigentlich ein ganz, ganz, ganz guter Gedanke.
Ja, okay, gut, dann sag ich, was ich zu dem Film zu sagen habe. Also, ich kann verstehen, wenn Leute sich da wieder irgendwie einen Narren dran gefressen haben, sich in dieser Christopher Nolan verzwickten Welt sich zu verlieren. Ich kann es verstehen. Ich für meinen Teil muss aber sagen, ich konnte mit diesem ganzen Ding einfach überhaupt nichts anfangen. Ich finde dieses Skript und auch die Inszenierung und so weiter, vor allem das Editing, ist noch nie so konfus und vollkommen willkürlich gewesen wie bei diesem Film. Ich finde, dieser Film hat all die Trademarks, die Christopher Nolan über die Jahre angesammelt hat, absolut ins Negative verkehrt und einfach einen Film gemacht, der mich einfach schon die gesamte Laufzeit einfach verloren hat. Es war nicht mal unbedingt, dass alles, was ich da gesehen habe, komplett katastrophal schlecht war, sondern ich habe einfach nicht mehr verstanden, was ich mir da angucke. Und wenn ein Film mich schon so früh verliert, und ich würde mir wirklich selber zuschreiben, dass ich bei Filmen sehr gut aufpassen kann und auch eigentlich immer Filme sehr gut verstehe in dem, was sie erzählen wollen, wenn das mich Tenet schon so früh verloren hat, das kreide ich dem Film tatsächlich an. Und ich hatte einfach überhaupt keinerlei Spaß mit diesem Film und finde, Nolan hat hier wirklich einen absoluten Stinker abgeliefert, eine vollkommen leere Hülle, bei der er sich einfach selber komplett verzockt hat und auf eine gewisse Art und Weise fast schon einen arroganten Film für mich abgeliefert hat, weil er einfach all die Schwächen, die man ihm über die Jahre angekreidet hat, einfach komplett zur Seite geschoben hat und gesagt hat, ja, ist mir scheißegal, ich mach's trotzdem genauso, ich mach's trotzdem so, wie es mir gerade passt und mach's halt einfach noch 10-mal schlimmer, als es ohnehin schon war. Ich finde, muss man Tenet im Kino gesehen haben? Ich würde sagen, ja, alleine um die Kinos zu unterstützen, weil die Kinos brauchen tatsächlich zurzeit das Geld. Deswegen geht bitte in Tenet und vor allem macht euch trotzdem euer eigenes Bild. Es ist ja nur unsere Meinung. Vielleicht ist es ja für euch ein toller Film. Für mich war es eine absolute Vollkatastrophe und ich möchte Tenet von meiner Seite aus bitte nie wieder in diesem Leben sehen. Weil wenn ein Film wirklich kein Interesse daran hat, dass ich ihn wirklich verstehe und dass ich mit ihm Spaß haben kann, dann möchte ich mit ihm auch bitte keinerlei mehr Kontakt haben. Wie sieht es bei dir aus, Jakob?
Also ich möchte zunächst mal erwähnen, dass es durchaus noch andere Filme gibt, die man sich im Kino sehen kann, ansehen kann. Es laufen bei mir in der Nähe zum Beispiel auch ganz viele alte Klassiker, zum Beispiel eine Reihe von Studio Ghibli-Filmen, die gerade wieder aufgeführt werden. Also wenn es dir darum geht, die Leute ins Kino zu bringen, dann muss es nicht unbedingt dein Hassfilm sein. Ich würde aber auch sagen, wenn man unbedingt ins Kino gehen will, dann muss es nicht Tenet sein. Es ist ein Film, der krass von der Leinwand profitiert und Ich glaube, hätte ich die mir zu Hause auf meinem Screen angesehen, würde ich ihn noch mal ein bisschen schlechter finden, wie ich ihn jetzt schon finde. Also ich finde ihn gar nicht schlecht insgesamt. Ich bin durchaus noch im Positiven insgesamt auf diesem Film, wenn ich jetzt zurückblicke. Ich bin aber vor allem ein Stück enttäuscht. Ich bin davon enttäuscht, dass es Christopher Nolan nicht eine emotionale Geschichte zu erzählen, die mir sinnvoll und stimmig erzählt wird. Also, dass ich so überfrachtet werde mit so vielen Ideen, die so schnell und in einem, ja, in einer solchen Vielzahl auf mich einprasseln, dass ich einfach nicht die Chance bekommen habe, ihm zu folgen, was ich unbedingt wollte. Und ich bin im Kino dann eher so einer, der schnell mal denkt, okay, ich bin im Kopf, um mitzukommen. Weshalb ich trotzdem amüsiert war und dran geblieben bin und gehofft habe, dass es am Ende irgendwie Klick macht und alles von einer neuen Perspektive sich eröffnet wird und dass ich vielleicht den Film noch ein zweites Mal sehen muss, um ihn letztlich komplett zu verstehen. Aber da ich ihn jetzt schon so wenig verstanden habe, möchte ich gar nicht ihn noch ein zweites Mal sehen. Obwohl ich doch schon eigentlich an der ganzen Thematik interessiert bin und ich wünschte, ich hätte irgendwie im Vorhinein schon einiges Werkzeug zur Hand gelegt, um diesen Film am Ende, also um dann noch ein bisschen besser einfach durchzublicken, um den zu sehen, während ich ihn sehe. Ich bin jetzt nicht so Hate, also ich habe auf jeden Fall keinen Hass auf diesen Film. Ich hatte meine Freude und vor allem an diesen Rätseln insgesamt, wie einem Christopher Nolan gerne mal auflegt, durchaus interessiert. Ich hatte damals Memento wahnsinnig geliebt und habe ihn mir auf Netflix auch mit Stift und Papier nochmal angeguckt und dann wirklich Szene für Szene auseinandergenommen, um irgendwie ein Gesamtbild für mich zu produzieren. Das könnte man wahnsinnig gut jetzt bei Tenet machen. Ich habe nur leider echt kein Interesse dran und das enttäuscht mich. Das finde ich ein bisschen schade, dass dieser Regisseur mich jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen kalt gelassen hat. Und ja, das hat leider auch der phänomenale Soundtrack und die krassen Bilder nicht wettmachen können für mich.
Ja, für mich leider auch nicht. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, man muss Tenet gesehen haben. Ich würde sagen, man kann ihn sich an und für sich sparen. Aber wenn man denn jetzt zurzeit keinen anderen Film im Kino sieht, der ihn interessiert, dann geht am ehesten noch in Tenet rein, weil ich muss das wirklich nochmal erwähnen. Ich saß in Tenet drin und die Trailer, die mir da vorgezeigt wurden, waren fast ausschließlich von deutschen Filmen. Und von so ein paar Horrorfilmen, die relativ schlecht aussahen. Ich muss wirklich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele schlechte Trailer vor einem Film gesehen.
Ich hatte auch keinen guten, das berühmte
Und ich muss
Sommerloch.
wirklich sagen, also Leute, bevor ihr da reingeht, dann geht lieber in Tenet, weil da ist die Möglichkeit, dass er euch gefällt, zumindest irgendwie gegeben, weil zumindest bildgewaltig ist er ja. Das kann man ihm ja wirklich nicht absprechen. Deswegen, Tenet in meinen Augen nicht unbedingt empfehlenswert, muss man sich nicht angucken. Aber wenn man denn mal ins Kino gehen will, dann geht bitte ins Kino. Die
Was
Kinos
war denn
brauchen das.
dein letzter Film, den du im Kino sahst? War es jetzt der erste seit der Corona-Pause?
Nee, ich habe ja in einem Rescreening habe ich Inglourious Basterds im Kino gesehen, vor
Ah, ja.
einem Monat ungefähr.
Ja, nutzt solche Möglichkeiten, nutzt die Wiederaufführung. Das sind echt geile Möglichkeiten, Klassiker nochmal im Kino auf der großen Leinwand zu erleben.
Deswegen ist eigentlich die eigentliche Message des heutigen Podcasts: Geht ins Kino, Leute.
Kann ich nur unterstützen.
Und ja, ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank, Jakob, dass du mit mir so ausführlich über Tenet gesprochen hast.
Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass du solche Antipathien gegen diesen Film hegst, weil ja, ich dachte, dass er mit seinem Unterhaltungsfaktor, den er ja auf jeden Fall hat, dass er in dem Tempo, das er aufweist, nicht ganz so negativ bei dir anstößt. Aber interessant, vor allem wenn du so eine Hasslawine abrollst, ja, auch eine solche Sichtweise mal erörtert zu kriegen.
Ja, ich muss zugeben, ich hatte wirklich gehofft, dass es so nicht wird. Aber ich meine, ich will hier ja auch ehrlich bleiben, wie ich den Film empfunden habe. Und ich fand es halt leider wirklich sehr, sehr schlimm. Weil ich auch sehr enttäuscht war, weil ich von Christopher Nolan auch viel, viel Besseres gewohnt bin. Aber ich muss tatsächlich jetzt gegen Ende wirklich nochmal sagen, Christopher Nolans Filme wurden für mich durch diesen Film nochmal alle ein Stück aufgewertet. weil ich mich in seinen Filmen immer an diesen Expositionen und an dieser fehlenden Emotionalität gestört habe. Aber jetzt, wo ich Tenet gesehen habe, denke ich mir, aha, es geht ja noch viel, viel schlimmer. Und deswegen muss ich sagen, jetzt sind in meinen Augen fast alle Christopher Nolan-Filme bei mir wirklich nochmal qualitativ echt gewachsen, weil ich mir denke, ey, diese anderen Nolan-Filme, die sind ja so viel besser und haben tatsächlich diese ganzen Sachen, die Tenet ja jetzt überhaupt nicht mehr hat. Und lässt mich echt nochmal richtig positiv auf die anderen Nolan-Filme blicken.
Ja, jetzt liegt es an Wes Anderson und Denis Villeneuve, das Kinojahr 2020 irgendwie doch noch in eine positive Bahn zu lenken. Denn
Ja,
Tenet
bitte.
hat es anscheinend schon mal nicht geschafft, in die Top 10 oder sowieso in die obere Riege der Filme des Jahres zu kommen. Zumindest nicht für dich und für mich auf jeden Fall auch nicht ganz.
Ja, ich bin heiß auf Dune, den wir wahrscheinlich auch dann im Podcast besprechen werden. Hoffentlich, kommt der dieses Jahr noch raus?
Es ist leider immer noch nicht ganz final bekannt, aber man geht davon aus, dass er dieses Jahr kommt.
Dann bin ich auf den Film auf jeden Fall verdammt heiß. Mal schauen, ob Denis Villeneuve zumindest mal überzeugen kann. Aber ansonsten würde ich sagen, Jakob, wir beenden die ganze Sache hier mal. Vielen Dank nochmal, dass du mit mir über diesen Film gesprochen hast, so ausführlich.
Gerne.
Ansonsten, Leute, wir hören uns dann wie immer nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge von Projekt Chaos. Projekt Chaos sagt ciao, macht's gut, Leute. Servus.
Ciao.